Megidi Moin, liebe SEO-Presso-Podcast-Freunde! Du suchst nach der ultimativen Wissensdruckbetankung in SEO und Content-Marketing? Dann markiere jetzt den 13. und 14. Juni 2024 in deinem Kalender für die Campix im Van der Valk Berlin-Brandenburg. Stell dir vor, 2 Tage vollgepackt mit über 80 Sessions in 6 parallel laufenden Tracks. Bei der Campix findest du nicht nur die neuesten Trends und Insights, sondern auch einzigartige Netzwerkchancen auf Augenhöhe mit Speakern und Teilnehmern. Campix ist mehr als ein Event, es ist eine Erfahrung und das sage ich als jemand, der selber schon da war. Einfach anders, einfach Campix. Und weil du etwas ganz Besonderes bist, haben wir ein exklusives Angebot für dich. Mit dem Gutscheincode SEOPRESSO10 sicherst du dir 10% Rabatt auf dein Ticket. Verpasse nicht das beste Event von die ganze Welt. Werde Teil der Campix 2024, wo sich die Zukunft von Marketing und SEO entfaltet. Also, wir sehen uns auf der Campix 2024. Dein Platz wartet auf dich. Megidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEOPRESSO. Mein Name ist Björn Dark und heute habe ich die großartige Ehre, mit the one and only Markus Tantler zu sprechen in der Reihe SEO persönlich, wo wir hinter die Persönlichkeit einer SEO schauen. Markus, eigentlich muss man ihn nicht vorstellen. Er ist der Co-Gründer von Right. Er ist Investor, er ist internationaler Speaker, TEDx-Speaker in München gewesen, Investor, internationaler SEO-Superstar, Vater und Ehemann. Und ich hatte die Ehre, ihn letztes Jahr auf der SEOCom kennenzulernen in einer wunderbaren Taxifahrt. Erzählen wir gleich noch von. Und da habe ich ihn gleich angehauen, ob er nicht Bock hat auf diesen Podcast. Heute ist er da. Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Moin, Markus, wie geht's dir?
Wow, so viele Fragen, so viel Lob, so viel Erinnerung, ja, alles in einem direkt am Morgen. Mega, vielen lieben Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Genau, Live Goals, check, richtig cool. Also vielen herzlichen Dank für die Einladung, freut mich echt.
Ja, vielleicht muss ich mal erzählen, wie das zustande kam. Also wir beide waren ja auf der SEOCom, auf der Aftershow-Party und ich habe keine Lust mehr gehabt irgendwie, wollte nach Hause, war auch durch und müde und musste ja nächsten Morgen, war das ja nächsten Morgen der Auftritt? Oder nee. Den Tag, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall standst du auch da, meintest, ey, fährst du ins Hotel? Ich so, ja, okay, ich komme mit. Und dann haben wir uns wunderbar unterhalten. Du hast mir geile Geschichten erzählt und da wusste ich sofort, alles klar, das sind Stories, die müssen ins SEO persönlich.
Aber wie auch skurril, dass wir uns wirklich, also wirklich da zum ersten Mal eigentlich wirklich miteinander geredet haben. Ich meine, wir sind ja im gleichen Universum. Wir haben mindestens wahrscheinlich 1000 Freunde gleich und wir haben noch nie irgendwie wirklich miteinander gequatscht. Also das ist echt total krass. Also ich meine, ich kannte dich auch, ich kenne deinen Podcast. Ich habe natürlich auch sozusagen hier deinen Werdegang natürlich auch verfolgen können entsprechend. Aber wir hatten wirklich zu dem Zeitpunkt noch nie irgendwie da wirklich Kontakt gehabt, weil es auch total peinlich war, weil ich wusste das nicht. Weil ich dachte so, ich meine, wir müssen doch schon mal miteinander gequatscht haben. Wir saßen da quasi im Taxi und ich dachte, ich habe doch bestimmt schon mal mit ihm gequatscht. Ich kann aber jetzt da nicht hergehen und sagen, hey, so wie geht's? Und ich denke, ja, boah, der Tandler, was ist das für einer? Er erinnert sich nicht mal mehr an mich. Ja, ich habe das sehr häufig, ja, weil ich halt wirklich, oh mein Gott, ja, weil klar, du redest mal mit Leuten irgendwo, ne, und natürlich erinnern die sich dran, quasi an das Gespräch, so wie ich mich jetzt dran erinnern würde, wenn ich George Clooney treffen würde, ne? Aber George Clooney, du hast vor 7 Jahren den Tandler getroffen. Hä, wen? Ja, und das ist ja, also ich sage jetzt nicht, aber so vom Prinzip quasi. Und ich war wirklich so, oh mein Gott, ich muss doch mal mit ihm gequatscht haben. Also wir haben so viel irgendwie was Gleiches irgendwie, aber es war dann sehr cool und haben mich dann super gefreut, also dass es dann wirklich mal endlich geklappt hat. Also lustige Geschichte, ja.
Ja, und ich hatte auch versucht, mich zu erinnern, wann ich dich das erste Mal wahrgenommen habe. Und ich musste auch ganz tief graben, aber ich glaube, es war auf dem SEO Day in Köln 2011 oder 12 oder so. Also super alt. Und ich glaube, das war es gab so eine Panel, also es ist ja in diesem Fußballstadion beim FC Köln. Und das erste Mal wahrgenommen habe ich dich dann unten, da wo immer die Pressekonferenzen sind. Da war, glaube ich, so eine Art Panel-Diskussion, wo man schon Bier und so trinken konnte. Und dann,
oh, da war ich im Bayern-Trikot. Genau, kam nicht gut an.
Das kann sein, ja.
Und neben dir saß dein Geschäftspartner Nils Deuer, glaube ich, und Jens Fauldraht war dabei und irgendwie noch ein paar andere Nasen. Da habe ich das erste Mal gesehen und dann das zweite Mal, als Markus Toba mich mitgenommen hat zum SEO Oktoberfest. Das war auch ein großartiges Event, wo du ja auch Initiator bist, ne?
Genau, selbstverständlich. Und genau, das war ja unser Charity Barbecue, was wir ja viele Jahre lang hatten. Und genau, ich glaube, am 10. warst du mit dabei, war das, glaube ich, gell? Das 10., das Große.
Kann sein, weiß ich nicht mehr genau.
Wie auch immer, genau, wie auch immer. Ja, wir sind auch da gerade in den letzten Zügen wieder für dieses Jahr. Haben gerade mit Mike King jetzt noch den letzten Experten, quasi Experten-Slot gefüllt. Und ja, wird auch wieder krass, ja. Also es ist immer so... Es ist gerade erst her und dann, ja, jetzt haben wir erstmal wieder Ruhe und naja, man ist sofort wieder, geht schon wieder los, quasi die ganze Craziness.
Ich meine, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt, das ist schon ein bisschen länger her, da habe ich mir natürlich ein paar Sachen, ich habe jetzt im Urlaub ein paar Podcasts mal durchgehört, die du schon gemacht hast und wenn man zu Spotify geht, dann gibt es immens viele Podcasts, die alle sehr, sehr taktisch sind, ne? Also SEO, digitales Marketing und wenig persönliche Dinge. Und mir bleibt immer noch diese eine Story im Hirn, die du mir im Taxi erzählt hast, weil du gesagt hast, ja, du kennst ja auch das Nachtleben von damals und ich dachte so, okay, woher kennst du das denn? Und du hast mir erzählt, dass du, bevor du SEO oder auch währenddessen oder bevor, kannst du ja gleich nochmal erzählen, dass du dein Geld mit Go-Go-Dancing verdient hast in der Münchner Nachtszene.
Also genau, also ich habe nicht mein Geld mit Go-Go-Dancing verdient, also das war jetzt fernab von einer hauptberuflichen Tätigkeit, sagen wir es so. Genau, aber war ein super Nebenjob. Also das kann man definitiv so sagen, genau. Munich's Finest, genau.
Munich's Finest. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wurdest du so gebucht zu Geburtstag, bist du aus der Torte gesprungen oder hast du in einem Club getanzt oder wie stellt man sich das vor?
Genau, also ich glaube, die aus der Torte springen, das sind eher Stripper. Also Go-Go-Tänzer kommen vom Mars, Stripper von der Venus. Also das ist schon zwei komplett unterschiedliche, ein komplett unterschiedlicher Schlag Mensch, würde ich mal sagen. Vielleicht kann ich mal ein bisschen ausholen, weil das klingt ja vielleicht ein bisschen skurril. Also grundsätzlich habe ich immer gern getanzt. Ich habe sehr, sehr viel getanzt. Als Jugendlicher, Heranwachsender habe ich sehr viele Tanzkurse gemacht. Ich habe goldenes Tanzabzeichen, lateinamerikanische Tänze, klassische Tänze, also Walzer, was weiß ich auch immer, Salsa. Habe sehr, sehr viel entsprechend getanzt. Habe sogar mal kurz auch Turniertanz entsprechend probiert. Das hat mir dann nicht gefallen, weil es sehr steif ist. Also mir hat das sozusagen, also Tanzen macht mir immer Spaß, aber es war halt sehr steif und dann bin ich mehr in diese Freestyle-Hip-Hop-Richtung gekommen. Das war ja natürlich auch zu der Zeit, wo dann natürlich von den USA damals auch noch deutlich mehr dann rübergeschwappt ist. Naja, auch so ein bisschen Hype, auch hier in Deutschland. Wie gesagt, so Freestyle-Hip-Hop-Dancing habe ich dann damit beschäftigt. War kurzzeitig in der Boygroup quasi. Das war auch so ein kleiner Stint, den ich dann noch nebenbei gemacht habe. Eigentlich, wie gesagt, mir hat halt Tanzen, egal welcher Aspekt, hat mir halt Spaß gemacht. Und ich habe halt mal alles entsprechend ausprobiert. Und als ich nach München gekommen bin, war es halt schon, ich meine, München natürlich ein ganz anderer Schnack wie Augsburg. Also ich bin quasi zum Studium nach Augsburg, zu meinem Zweitstudium quasi dann nach München und habe dann quasi auch meine erste Anstellung in München gehabt, bin dann auch nach München gezogen. Also das war 99, 2000, auch schon 25 Jahre her, krass. Und habe dann halt einen Nebenjob gesucht, weil es ist natürlich doch ein bisschen anspruchsvoller, in München zu wohnen. Und ja, und wenn man sich ja mal so damit beschäftigt, ne, also gerade so Nachtleben ist natürlich da ideal, ne, gerade auch als noch jung, ne, gerade da hat ja natürlich Nachtleben auch eine gewisse Attraktivität und jetzt da arbeiten, das liegt ja nahe. Und wenn man sich da mal anguckt, ein Barkeeper, der kommt um 9 wahrscheinlich in den Club und geht am Morgen um 6 Uhr morgens und prinzipiell verdient er eigentlich genauso viel wie ein Go-Go-Tänzer, der 4x 20 Minuten tanzt, Spaß hat, ja, und wir kommen halt, also wir sind dann immer, keine Ahnung, um 11 gekommen und um 3 gegangen, ja, und ich muss wirklich sagen, also so vom ROI, wenn ich das mal so businessmäßig hier quasi konnotieren kann, sozusagen fand ich das halt einen grandiosen Job. Und wie gesagt, ich habe ja schon immer getanzt, also das hat mir auch gelegen, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es ist dann halt auch wirklich so, dass es extrem gut direkt funktioniert hat. Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber es ist wirklich so auch immer wieder erstaunlich, wie ich finde, wie so ganz normale Tugenden, ja, also wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, ja, fleißig sein. Also auch, wir haben unsere eigenen Outfits geschneidert, wirklich, also auch wirklich versucht, dass du, wenn du häufiger in einem bestimmten Club entsprechend auch immer bist, dass du immer etwas anderes bietest, ja. Wir haben eigene Choreografien entwickelt oder dergleichen, und damit du halt wirklich immer was bietest, weil gerade in dieser Branche, also wirklich Zuverlässigkeit, du hast unglaublich viele Leute, die das halt mal so machen oder dabei halt trinken oder Drogen nehmen oder was weiß ich auch immer, ne? Alleine schon mal, dass du da clean bist. Und man, ich will jetzt nicht sagen, ich habe auch irgendwie dann um 2 Uhr morgens dann auch mal ein Prosecco getrunken. Aber nichtsdestotrotz zu verstehen, das ist jetzt dein Job. Es geht jetzt auch nicht um dich, dass du hier jetzt viel Spaß hast, ja, weil es gibt auch Tänzer, oh, dazu tanze ich nicht oder oh, das Lied taugt mir nicht und dann wave ich dann nur so ein bisschen rum. Das ist mir scheißegal. Verstehst du, ich habe zu allem auch Anton aus Tirol oder was weiß ich auch immer. Mir ist das doch egal. Es geht darum, dass die Leute Spaß haben. Das ist dein Job. Und da haben wir versucht, auch wirklich, ja, einen guten Job zu machen. Und ja, und dann wirst du halt immer wieder gebucht. Und ich meine, München ist da ein Dorf, ne, wurden dann natürlich auch immer weitergereicht, sozusagen weiterempfohlen. Und ja, und am Ende ist das so, ich habe das mit meiner damaligen Ex-Freundin entsprechend gemacht. Und ja, du liegst halt am Sonntagmorgen im Bett. Ja, du warst Freitag und Samstag mit deinen Freunden aus, weil du kannst natürlich, also erstmal kannst du dir aussuchen, wo du tanzt. Also du suchst dir natürlich dann wirklich die coolste Party. Du kannst deine ganzen Freunde mitnehmen. Du kriegst auch umsonst Getränke und alles. Wie gesagt, also die Freunde haben dann auch entsprechend Spaß. Mei, du tanzt halt 4x20 Minuten zwischendrin. Sorry, mache ich sowieso gern. Ja, und dann liegst du am Sonntag im Bett und hast, keine Ahnung, 500 Euro irgendwie verdient, ja. Wow, ja, also das war halt wirklich, also für uns damals, also ein mega geiler Nebenjob, vor allem dann neben, also als wir dann wirklich uns aussuchen konnten, wo wir dann auftreten wollten. Und es hat ja auch hier eine kleine SEO-Komponente, weil das war eins meiner ersten wirklichen, ja, legitimate SEO-Projekte. Also zu der Zeit war ich ja noch ein Spammer, ja, also rein churn and burn. You just have to throw enough shit at Google, something will stick, ja, war da die Devise. Aber hier habe ich dann die Möglichkeit gesehen, mal wirklich SEO zu machen. Und so haben wir dann halt für Gogo-Tänzer, Gogo-Tänzerinnen, Gogo, Gogo München oder auch andere Städte dann entsprechend halt richtig gut gerankt. Wir haben unglaublich viele Leads generiert und haben so quasi dann auch immer Leads für unsere Freunde generiert oder beziehungsweise dann halt ganze Bookings übernommen oder dergleichen, was dann, genau, meine ehemalige Freundin dann quasi sogar in einer ganzen Agentur dann quasi hat, also ausgebaut hat, gibt's glaube ich heute auch immer noch. Ich habe jetzt keinen Kontakt mehr, aber ich glaube, da ist immer noch, sie macht das immer noch zu einem gewissen Teil, weil da natürlich eine enorm große Base damals halt auch war. Und so war das halt super, weil du dir quasi da so ein kleines Business quasi nebenbei aufbaust, aber nicht nur, um jetzt viel Geld zu verdienen, sondern auch, ne, wir waren dann halt wirklich ein sehr integraler Bestandteil und konnten halt wirklich unsere Freunde dann auch immer da gut auf diese Partys verteilen. Und das war sensationell, weil da habe ich also auch ersten Mal so richtig direkt durch SEO quasi profitiert in ein Projekt, was ich halt nicht irgendwie direkt wieder abschießen wollte. Also das sollte nicht abfackeln, sondern wo man halt wirklich ein bisschen vorsichtiger, also natürlich noch immer deutlich aggressiver, wie wenn man das heute machen würde, aber nichtsdestotrotz, ne, also ein bisschen konservativer, um da halt auch, wie gesagt, die ja, also immer besser zu ranken und die Rankings vor allem auch nicht zu verlieren. War recht cool, ja.
Großartige Geschichte, wirklich.
Und ich muss auch wirklich sagen, weil ich gerade gesagt habe, Entschuldigung, darf ich noch eine Sache dazu? Also man muss auch wirklich sagen, ich habe es ja vorher gesagt, also Gogo ist sozusagen, kommt vom Mars, ist ein komplett anderer Schlag Mensch. Wenn ich mal auch mal sehe, meine Truppe damals, mit der wir da getanzt haben, da war, der eine war Konzertpianist, die andere war Ingenieurin, ne? Also das war wirklich einfach genauso Leute wie ich, ja, quasi, die einfach so in München, weil es halt teures Pflaster, will man sich irgendwas nebenbei verdienen. Und also das ist jetzt ich irgendwie so dumme Bratzen oder sonst irgendwas. Und ich fand es immer cool, weil unser Konzertpianist quasi auch voll tätowiert, ja, im Ding hat man das gar nicht gesehen, im Konzertsaal, und da ist er dann voll aufgegangen. Aber auch wie ich, ne, liebt die Musik, liebt das Tanzen, und genau, ist doch der ideale, ideale Nebenjob. Genau, so kam das.
Ich finde es eine großartige Story, wirklich. Und du hast es gerade gesagt, du warst zur gleichen Zeit schon Spammer, ne? Ich habe einen Podcast gehört, da als du angefangen hast, SEO zu machen, hast du gesagt, in Hochzeiten hast du, glaube ich, 50 Domains registriert am Tag. 50 Domains am Tag und hast halt ordentlich was durchgecycelt da. So hast du es, glaube ich, sinngemäß gesagt. Wir wissen ja alle, wie das funktioniert, Expired Domains und so weiter kaufen. Was mich aber interessieren würde, und vielleicht magst du das teilen, weil das ist man hörte halt immer, ja, die haben das und das gemacht, aber wie viel Geld verdient man damit wirklich? Also kannst du vielleicht teilen, was dir das irgendwie als Lebensunterhalt gebracht hat, weil du hast auch in dem Podcast gesagt, dass du dadurch natürlich auch ein gutes finanzielles Polster hattest, um andere Businesses schon mal zu füttern.
Ja, das lässt sich natürlich jetzt schwer sagen, weil das natürlich auch unterschiedliche Phasen entsprechend halt durchmacht. Also erstmal grundsätzlich, was ich da gemacht habe, das habe ich vom Suchknecht gelernt. Das hast du ja sicherlich auch in einer dieser Podcasts dann auch gehört. Das ist ja mein Dark Lord, der Suchknecht. Und genau, das war eigentlich sehr klassisch, Expired Domain und dann halt Cloaking. Ne? Also ich glaube, man muss das jetzt nicht extra nochmal deinen Hörern, glaube ich, erklären. Also jeder weiß, was da halt Cloaking ist. Entsprechend, und das haben wir sehr exzessiv betrieben, also wir hatten quasi einen Demods-Crawler, der quasi durchs Demods halt durchgegangen ist, der hat 8 Minuten gebraucht, quasi ums Demods durchzugehen, war ja damals eine gute Source für Expired Domains, ich glaube, es gab damals auch 3 oder 4, die das auch in dem großen Stil gemacht haben, und wie gesagt, wir waren halt in 8 Minuten einmal durch und haben halt immer geguckt, wo No Such Host quasi als Antwort vom Server kommt, ne, dass die Domain halt wahrscheinlich nicht registriert ist oder jemand hat sie registriert, aber nicht auf den Server gezogen, und das lief eigentlich automatisch, dann hast du das automatisch durch einen Backlink-Checker quasi laufen lassen, hast auch nochmal kurz Plausibilitätscheck gemacht, sind diese Links entsprechend noch da, dann gehst du ins Web Archive, auch automatisch guckst, was war vorher auf der Seite, machst so eine kleine Word Cloud dann quasi, ne, also guckst quasi, was war früher drauf und hast dann so 5, 6 Keywords sozusagen, um die sich das Ganze dreht. Das wiederum haben wir dann zurückgespielt an ein Keyword-System, das dann quasi 30.000 bis 50.000 Keywords aus diesem Keyword-Umfeld genommen hat. Und das wiederum haben wir dann an die Microsoft API quasi dann weitergeschickt und haben dann quasi, also jetzt Bing, Suchergebnisse bekommen, die ja natürlich dann auch sehr Keyword-rich waren, weil das wären wieder Ergebnisse ja zudem. Und das haben wir dann gecloaked entweder den Traffic dann halt weitergeleitet oder halt, was weiß ich auch immer, wie monetarisiert. Und ich habe das damals dann angefangen, also auch, wie gesagt, mal Domains zu snappen. Damals ging Demods noch, wie gesagt, schon ganz gut. Irgendwann hat man das dann auch, ja, sozusagen das Maximum erreicht. Was wir dann gemacht haben, wir haben denselben Setup, den wir dann haben wir dann nochmal gespiegelt und haben es von der anderen Seite laufen lassen. Also wir haben es dann auf 4 Minuten bekommen, weil quasi der Crawler immer einmal von links und einmal von rechts kam. Aber selbst dann hattest du so viele mittlerweile, die dann halt im Demods auch sehr schnell gesnappt haben, dass es wirklich ein bisschen schwerer wurde. Ich habe mir dann andere Länder gesucht. Ich habe zum Beispiel sehr viel in Neuseeland gemacht. Also was quasi der Key ist, was zum Beispiel der Suchknecht in Österreich hatte und was ich in Neuseeland gemacht hatte, war, dass man quasi, du hast einmal eine Liste von allen registrierten Domains und die holst du dir dann jeden Tag und am nächsten Tag, ja, hast halt das Delta. Also was ist einfach nicht mehr registriert? Also war noch viel einfacher, weil ich musste nicht mehr crawlen, sondern ich habe jeden Tag quasi einfach diese Liste automatisch abgeglichen mit dem Vortag, um zu sehen, was wurde wahrscheinlich gelöscht. Und das hat grandios funktioniert. Wie gesagt, der Suchknecht hat das früher so in Österreich gemacht. Genau, da habe ich unglaublich viel rausgesnappt. Ich habe sogar einmal eine GOV bekommen, also neuseeländische Government-Domain, und ich krieg die in meinem Snap und ich so, wow, ich habe eine Government-Domain, wie krass ist das denn? Aber ich habe dann keinen Registrar dafür bekommen, weil ich darf ja keine Government-Domain registrieren, vor allem als Foreign Entity sowieso nicht, ne, schon dreimal nicht. Ich habe keinen Registrar gefunden, der sie mir registrieren und connecten konnte, aber das war eine PageRank 8 Government, das war so ein ehemaliges Meeresforschungsprojekt, Labor oder was weiß ich auch immer, ja, also unglaublich gut verlinkt und genau, ich habe sie nicht registrieren können, aber das war damals das Spiel, und wie du dann sagst, 50 Domains ist dann schon ein bisschen am Ende, würde ich mal sagen, also dass es dann ungefähr 50 Domains am Tag war, weil du hast ja immer dagegen gearbeitet, was Google wieder rausgeworfen hat. Ne, also Google hat halt einzelne Domains rauskommen, sagen wir mal 30, und du hast versucht, immer wieder mehr reinzuwerfen, bis zu dem Zeitpunkt, als dann Google also mich nach meinem, also quasi nach meinem Account quasi gekickt hat. Die Geschichte hatte ich auch schon mal erzählt, also das quasi, weil das war ja auch wirklich skurril, ne? Ich meine, du hast diese ganzen Domains und die werfen eine Domain nach der anderen raus und du wirfst neue Domains jeden Tag wieder rein, aber an dem Zeitpunkt haben sie dann quasi, okay, alles, was quasi diesen AdSense-Code hat, ist weg. Und selbst die Sachen, die gut waren, also gut waren, in Anführungsstrichen, und wurde einfach komplett rausrasiert. Und genau, also so wie es mir da ergangen ist, wie Thomas Promny oder einigen, die das alle gemacht haben, und wir hatten eigentlich alle dasselbe Schicksal. Genau. Thomas Promny hat mir das noch 2 Wochen vorher erzählt, hier in München, da war ein Stammtisch hier in München, und erzählt mir, dass das komplett nach Account gekickt wurde, und ich so, oh mein Gott, wie krass ist das denn? Und 2 Wochen später ist es mir auch passiert. Aber Promny war natürlich nochmal deutlich größer, der hat auch nochmal intelligenter, nicht mit Expired Domains hat das ja gemacht, sondern der hat ja neue Domains angelegt und hat dann ja quasi also hat ein sehr cooles System gehabt, so ein AdSense-like-System, mit dem er die untereinander schnell verlinkt bekommen hat. An viel mehr Volumen gemacht. Da hatte sogar Google einen eigenen Server, nur um Projekte von Promny zu finden, was ich auch total, fast schon der Ritterschlag, ja. Ja, er hat ein ganz einfaches Muster da gehabt, aber trotzdem musste das halt erstmal finden, ja. Und nochmal, das ist ja Internet-Steinzeit auch noch, ja, SEO-Steinzeit.
Ja, man muss sich auch vorstellen, du hast es ja, Demos, das weiß ich noch, als ich angefangen habe, SEO zu machen, weil man, das Erste, was man macht, ist erstmal ein Demos registrieren, damit Google die Domain findet.
Demos und beste
Bewerbung. Da muss man sich mal reinziehen.
Ja, absolut, genau. Wahnsinn. Ja, krass. Yahoo Directory damals noch. Ja, super. Ich weiß auch noch, war damals bei Yahoo im Office in München. In München war ich im Office und hab irgendwie, komm, habt ihr jemand, der noch den Zugang hat, ja, zum Yahoo Directory, der da Domains reinbringen kann? Und so, wir haben niemanden mehr, der einen Zugang hat. Wie krass ist das denn? Ja, egal. Jetzt kommen wir vom Hundert ins Tausende, sorry. Ich habe halt 100 Millionen Geschichten.
Aber was hat dir, also du, ich meine, die Motivation, das so zu machen, ist ja natürlich eine monetäre Motivation. Was hast du denn da an Peak-Zeiten gemacht? Magst du das verraten?
Also das Gute ist ja immer sozusagen, man hat relativ wenig Kosten sozusagen in dem ganzen Spiel. Und jetzt, wenn du mal so dieses Ende jetzt nimmst, 50 Domains am Tag, wahrscheinlich zwischen 3 bis 5 am Tag, also 1000.
Wow.
Ja. Wow. Ja, das ja gut, aber das klingt jetzt auch wieder toll. Guck mal, der macht 5000 Euro am Tag irgendwie jetzt. Also, ne, ich meine, Firma kannst du damit jetzt auch noch nicht und Mitarbeiter, Angestellte, Strom und alles. Ne, also für dich allein ist das jetzt schon mal ganz gut. Und es ist halt nicht nachhaltig. Null. Ja. Und das ist ja auch sozusagen im Leben eines Spammers, es ist ja immer, es geht super hoch und dann geht und dann bist du, ist alles komplett wieder weg. Und ja, und du musst dich eigentlich neu erfinden, musst alles wieder neu aufbauen. Und das ist ja auch wirklich sehr frustrierend. Also man schafft ja nichts Nachhaltiges. Ja. Und das ist ja wirklich. Das ist ja wirklich dieses Ding. Und das ist so unglaublich frustrierend, auch weil man fühlt sich dann irgendwie wie der König der Welt. Boah, guck mal, was ich hier jetzt irgendwie reiße. Und am nächsten Tag, boom, ist alles weg. Alles weg. Und da ist ja nichts übrig. Ja, das ist ja alles verbrannt. Sogar die Server sind verbrannt. Die IP-Ranges sind verbrannt. Ja, das ganze B-Netz scheint teilweise, ja, irgendwie war nicht mehr benutzbar. Ne? Also, und was jetzt? Aber das ist eigentlich genau, was ich eben am SEO liebe. Ja, dass du dich immer neu erfinden musst, ja, und dass du immer wieder was Neues finden musst. Du musst immer wieder, ja, also damals waren es ja wirklich noch Tricks, auch wirklich teilweise, die man da finden konnte oder hören konnte. Aber das war's. Man musste sich immer wieder neu erfinden und was Neues machen. Also deswegen bitte ich das ein bisschen mit Vorsicht sozusagen hier zu genießen. Irgendwie 5000 Euro klingt super, aber genau, es ist halt null nachhaltig. Man baut wirklich nichts auf. Man verdient nur Geld. That's it. Also man verdient wirklich nur Geld, aber sonst macht man gar nichts in keinster Weise Nachhaltiges und schon gar nichts Gutes für die Menschheit. Ja.
Kann man ja schon sagen, dass du ja eigentlich Black Hat warst, ne?
Damals sicherlich. Also damals als Black Hat auch noch wirklich. Also es geht rein darum, quasi also nicht die Regeln einer Suchmaschine zu respektieren. Genau, aber jetzt dieses ganze Black Hat ist ja mehr Grab Hat jetzt geworden oder so. Und ich glaube jetzt wirklich, also ich glaube seit mehr als 15 Jahren würde ich mich jetzt als White Hat bezeichnen und auch also wirklich Evangelist für White Hat. Muss ich wirklich sagen, also weil ich auch wirklich das Ganze gesehen habe und über so viele Jahre entsprechend und nur so schaffst du es halt wirklich etwas nachhaltig aufzubauen. Und that's it. Genau, also wenn es irgendwas ist, was wirklich ein Value hat oder du willst wirklich hier einen Value schaffen, dann musst du halt nachhaltig arbeiten. Sonst geht das nicht. Aber dafür ist es umso schöner, wenn du nachhaltig arbeitest. Denn egal, was auch alle anderen machen und dann sind mal Leute vor dir oder was weiß ich auch immer, relax, Tee trinken. Wenn du weißt, okay, ich gehe meinen Weg, dann genau, schaffst du das dann halt auch am Ende und das schaffst du nur mit Whitehead.
Nachhaltig arbeiten ist ein schönes Stichwort für meine nächste Frage, weil ich habe es ja vorhin gesagt, das erste Mal, als ich dich wahrgenommen habe, war 2012, damals mit deinem Partner Nils Deue, mit dem du ja auch lange Jahre schon oder Jahrzehnte eigentlich schon zusammenarbeitest.
Erst der hat mich damals zu Scout geholt.
Genau, ja, bei Scout habt ihr euch kennengelernt, ne? Das war ja auch deine einzige Inhouse-Station, wenn ich das richtig sehe, ne?
Genau, also er hat mich zu Scout geholt damals. Ich war damals bei einer Agentur, alles wird gut, entsprechend. Wir haben damals, also zum Beispiel für Kabel 1 und Pro 7 entsprechend gearbeitet. Wir haben dann so zum Beispiel das Intranet für Kabel 1 gebaut. Das war so eins der Projekte, die ich bei Alles wird gut gemacht habe. Und als das ein bisschen über den Jordan ging, das ging ja alles so mit dem neuen Markt, das war da sehr connected. Das war ja gerade mit diesem ganzen Kollaps von dem neuen Markt. Genau, habe ich da eben eine neue Herausforderung gesucht. Und da kam ich sozusagen an den Nils, den ich über die Frau, also die ehemalige Frau, die Ex-Frau von meinem besten Freund, habe ich seine Frau kennengelernt, lustigerweise. Und wirklich, das total, jetzt erinnere ich mich daran. Was für eine skurrile Geschichte. Skurrile Geschichte. Das kann man, also pass auf, ich war bei meinem besten Kumpel und wir haben irgendwie Fußball geguckt oder irgendwas gemacht. Und jetzt frag mich nicht warum, irgendwie sind wir drauf gekommen, wir wollten Knoblauchbrot essen. Und wir haben Knoblauchbrot gemacht. Und dann kam seine Frau heim, die war mit einer Freundin, war die quasi halt unterwegs. Und die kam heim und wir haben halt irgendwie super viel Knoblauchbrot gegessen. Und sie waren, boah, das gibt's ja gar nicht. Was habt ihr da so viel Knoblauchbrot gegessen? Und ich habe auch diese Freundin von ihr, wie gesagt, treffe ich zum ersten Mal. Und ich so, hey, hallo, ich bin der Markus. Ja. Und wie gesagt, nichts mehr bei gedacht. Und zwei Wochen später oder so war ich irgendwo auf einer Party und da treffe ich sie wieder, auch dann mit dem Nils zusammen eben. Und dann sagt sie, wir haben uns doch letzt kennengelernt. Und dann sagt sie, ah, du bist der Markus, gell? Ja, immer wenn ich dich sehe, muss ich an Mundgeruch denken. Und so, also klar, wir haben beide gelacht. Und so kam das dann. So kam das dann, dass ich dann den Nils kennengelernt habe. Wie gesagt, dann hier bei der Scout. Und dann, hey, wir haben da eine Opportunity. Wir suchen da quasi für Jobscout jemand. Was auch wirklich super spannend war, weil da ging es wirklich darum, quasi das Online-Marketing aufzubauen. Also da war noch kein SEO, kein Affiliate-Marketing, kein was weiß ich auch immer. Und genau, und da hat er mich dann quasi zur Scout geholt. Und damals muss man auch wirklich sagen, das war dann auch genau das, was ich in dem Zeitpunkt, glaube ich, auch gebraucht habe. So diese Führung und einfach diese Möglichkeit, unglaublich viel zu lernen. Gerade in der damaligen Zeit. Und damals, guck mal, da war ein Ron Hillmann, Gott hab ihn selig, krass, ein Ron Hillmann, ein Pascal Fantou war bei der Scout, der Ron Jonsaka war entsprechend da, der Thomas Eichenberg, also so viele Persönlichkeiten da quasi, man konnte unglaublich viel lernen, es ist unglaublich viel passiert, also was ich da gelernt habe, davon profitiere ich heute noch. Und das ist ein bisschen, ich glaube, damals gab es halt zwei große Schulen in Deutschland. Du hattest in München quasi die Scout und du hattest in Berlin Idealo, aus der, also quasi Martin Sinner, ne, wo dann Markus Tober, Johannes Beuys, Pip Klöckner, ne, also ich glaube, das war genau dasselbe quasi in München eben. Und ich bin da unglaublich dankbar quasi, dass ich da die Möglichkeit hatte, damals, 3 Jahre in der Scout da quasi unglaublich viel zu lernen.
Vor allen Dingen ja auch ein bisschen strukturierter und professioneller Marketing oder SEO anzuwenden, als du es vorher ja gemacht hast. Ne? Da war ja mehr, okay, Opportunity suchen und reingehen. Und hier war es ja wirklich anwenden. Ne?
Genau. Genau. Also das war wirklich und auch so, also quasi, ich habe ja nur gespammt, ja. Also du hast ja nur gespammt, ja. Und da war es ja wirklich, nachhaltig arbeiten und auch nicht nur SEO, PPC, Affiliate Marketing. Und wie gesagt, das hat ja damals alles erst so auch angefangen irgendwie. Und deswegen da gerade da bei der Scout zu sein, war unglaublich. Wir hatten jede Woche so eine Taskforce, wo wir alle unsere Erfahrungen miteinander geteilt haben. Und das Wahnsinn. Also das war richtig gut, ja, richtig cool.
Aber daraus ist dann sozusagen eine sehr nachhaltige Beziehung geworden, würde ich sagen, weil du mit Nils dann jahrelang halt auch Consulting gemacht hast oder Beratung gemacht hast.
Also er ist ja dann erstmal zu Google gegangen. Also er ist ja zu Google entsprechend gegangen und da haben wir ihn dann quasi ab einem bestimmten Zeitpunkt sozusagen auf unsere Seite des Tisches geholt, weil wir dann, also da waren wir immer noch sehr viel Affiliate. Aber zu der Zeit kamen dann schon sehr viele größere Unternehmen auch auf uns zu, also Telekom, Disney, für die wir da zum Beispiel gearbeitet hatten oder so, oder die Deutsche Bank haben wir Sachen gemacht. Und das war dann schon, wo ich dann auch gesehen habe, wir brauchen jetzt jemanden, der dieses Spiel noch besser spielt. Ja, also dieses ganze Consulting und nochmal, ich meine, du bist so ein junger Typ irgendwie und erzählst da den Leuten was recht unstrukturiert, ne, so. Wie kann man das richtig machen? Und da war natürlich dann der Nils quasi der Perfekte. Zu der Zeit gab es auch bei Google einen großen Umbruch. Ich meine, er war für Business Development in ganz Europa da quasi zuständig oder gerade in den Nordics hat er sehr viel mit Google Maps damals gemacht. Aber dann weißt du ja, dann kam ja die Sache, dass die ja, also niemand von intern dann quasi da befördert haben, sondern von extern kam dann ja so ein Unternehmensberater quasi auf das Thema da raus. Also es hat so ein bisschen die Kultur auch bei Google verändert, von diesem coolen Startup hin zu, ne, genau, also ja, ich meine, was kann man sagen? Guck, wo sie jetzt sind. Also sie haben alles richtig gemacht, ja. Aber auf jeden Fall sozusagen, ich glaube, das war eine große Umbruchsphase auch bei Google, wo dann der Nils auch ja dazu bereit war, dann quasi auch zu sagen, hey, ich komme jetzt mal da auf die andere Seite vom Tisch. Und das war grandios. Also weil wir halt, ja, wir sind sehr gleich, aber halt trotzdem grundverschieden. Das war schon richtig cool, ja.
Aber krass, und dann sozusagen aus dieser Beratungsidee jetzt Bright oder damals OnPage.org auch gegründet, wo er ja auch mit drin ist, also schon wirklich ja ein wichtiger Teil deines Lebens, zumindest deines professionellen Lebens geworden. Ne?
Absolut, ja klar, absolut. Und ich meine, OnPage.org, das war ja damals auch nicht irgendwie, wir wollen eine Softwarefirma basteln, ja, also uns war ja auch immer klar, ne? Ich meine, du brauchst jemanden, der programmiert, du brauchst jemanden, der es verkauft, du musst das immer warten, du brauchst Support, du brauchst, also das war ja gar nicht so gedacht, sondern es war wirklich, ja, du musst mal gucken, was hast du damals für Tools gehabt? Ja, klar, hast du auch einen Screaming Frog, der war dann natürlich sehr on vogue, also ich komme ja auch noch von Xenu und war dann natürlich begeistert, sozusagen mit Screaming Frog endlich mal was mehr SEO-fokussiertes zu haben. Obwohl gerade Xenu immer noch genial ist für Expired Domains, also das kann man ja heute noch immer noch sehr, sehr gut dafür benutzen. Aber nichtsdestotrotz war es halt, dass es proprietär war, ne, es lief halt auf deinem Rechner, das war halt doof. Und dann kamen diese ganzen, diese ganze Cloud-Revolution kam da quasi ja zu dem Zeitpunkt. Und das war halt, wo der Merlin dann halt auch wirklich die Idee, wirklich, ja, also überhaupt es gesehen hat, warum machen wir das nicht in der Cloud entsprechend? Und wir waren ja dann nicht die Einzigen. Also als wir OnPage.org gegründet haben, ich glaube, 9 Monate später kam dann DeepCrawl, 11 Monate später kam Botify entsprechend. Also wir waren, es ist ja schon sehr interessant, also dass sich auch in anderen Ländern eigentlich sozusagen so die Leute mehr oder weniger da die gleiche Idee entsprechend auch hatten. Aber wo es bei denen wirklich darum ging, ein Business zu bauen, war es bei uns eigentlich für unser Consulting-Geschäft. Weil du musst ja wirklich sehen, ich meine, du hast so eine deutsche Bank, ja, kroll mal mit Screaming Frog durch die deutsche Bank durch. Viel Spaß, ja. Also damals, ja, heute kannst du ihn auch in der Cloud aufsetzen und was weiß ich auch immer. Du kommst auch vielleicht über 1 Million Seiten, ja. Aber damals war das ja gar nicht möglich. Also wir brauchten etwas auch, dass wir überhaupt, also wirklich at large quasi auch crawlen konnten. Weil in so einer kleinen Beratungsbude ist es dann natürlich einfach auch, Zeit ist Geld, ja. Und wo ich dann halt vorher irgendwie 8 Stunden gebraucht habe, um 80% der Fehler zu finden, habe ich auf einmal 1/2 Stunde und habe 100% gefunden, ne? Also das war für uns ein absoluter Killer, ja. Und das Ding war ja noch nicht vermarktbar. Ich meine, das Ding lief in der Shell, ja. Also, genau. Aber dann kam erst sozusagen so dieser Schritt und dann natürlich auch dann diese Beta-Phase, wo wir gesagt haben, komm, wir probieren es jetzt einfach mal. Wir machen jetzt mal hier 100 Accounts für 99 Euro. Das war damals mein Geburtstag, wo wir das gemacht haben. Und ich habe wirklich, ich schwöre dir wirklich, ich habe es nicht gedacht, dass wir diese, dass wir überhaupt 100 Accounts verkaufen. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe wirklich gedacht, ich meine, wer kapiert das überhaupt? Wer versteht den Value? Wer will sich da überhaupt mit, wer will das überhaupt probieren oder was weiß ich auch immer? Ich habe gemeint, ja, vielleicht so 20 Stück und dann die Pros empfehlen das dann wieder und dann hast du irgendwie 30 Stück oder was weiß ich auch immer, ist auch ganz nice. Nach 24 Stunden waren die 100 Accounts weg. Ja, und dann haben wir uns halt echt alle angeguckt und haben gemerkt, holy shit, also das müssen wir jetzt machen.
Ja, aber zu der Zeit gab es ja auch wirklich nichts Solides, ne? Es gab Screaming Frog, Searchmetrics hatte noch eine Art Crawler mit integriert, aber sonst gab es ja nichts, was wirklich auch verlässlich und reliable ist, wirklich einen riesen Anzahl an URLs zu crawlen, ne? Schnell zu crawlen.
Ja, und noch viel mehr auch mit Aspekten, auch was für dich halt wichtig ist, irgendwie halt entsprechend halt auch zu finden. Ne? Also sind da weit auch über den Frog damals ja auch noch hinausgegangen. Also wir haben da ja auch, ich weiß so, auch mit diesen internen Link-Opportunities und was, das hatten wir ja schon ganz früh. Das hat damals niemand kapiert, dann haben wir es wieder ausgepaucht. Damals, weil es keiner kapiert hat, was wir da überhaupt, so funktioniert das. Ne? Also ich weiß nicht, es war halt ein Tool für uns. Aber dann ist halt immer mehr auch, das geworden, was es heute ist.
In der Welt von SEO, eine Mehr voller Agenturen, sticht eine besonders hervor, nämlich Digital Effects aus Berlin. Anders als viele setzen sie nämlich auf authentisches und nachhaltiges SEO, das wirklich Resultate bringt. Gegründet im Jahr 2010 von Andreas Mauf und Christian B. Schmidt oder in der Branche auch bekannt als CBS, hat sich Digital Effects darauf spezialisiert, ausschließlich Dienstleistungen im SEO anzubieten. Sie haben bereits eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, indem sie diverse Unternehmen, Online-Shops und Portale im Finanz- und Reisebereich auf Plattformen wie Google, YouTube und neu auch Amazon erfolgreich organisch skaliert haben. Und das Besondere an Digital Effects, ihr Team. Jeder Berater verfügt über mindestens 5 Jahre Erfahrung in der SEO-Branche und Christian B. Schmidt, CBS, ein Pionier im Bereich SEO, optimiert Webseiten seit 1998, dem Gründungsjahr von Google. Ich selbst kenne und schätze Christian für seine tiefgehende Expertise und bin stolz darauf, ihn mehrfach im SEO-Presso-Podcast zu Gast gehabt zu haben. Und jetzt kommt das Beste. Digital Effects bietet euch SEO-Presso-Hörerinnen die Chance, ihre Expertise hautnah zu erleben und das völlig kostenlos. Interessiert? Besuch jetzt digitaleffects.de/SEOpresso für einen gratis SEO-Audit. Nutzt diese einmalige Gelegenheit, um mehr Traffic ohne zusätzliche Kosten pro Klick zu generieren. Also noch einmal, das ist digitaleffects.de/SEOpresso. Mehr Erfolg im Web, weniger Kosten, echte Resultate. Mit Digital Effects bringt ihr euer SEO auf das nächste Level.
Und du hast in ganz vielen Podcasts oder Interviews auch, warst du sehr stolz darauf, dass ihr das gebootstrapped hattet. Mhm. Und viele Jahre lang, bis zu 2000. Ja, genau. Fünf Jahre lang gewusst, aus eigenem Cashflow sozusagen. Und dann war ja auch in den News, dass ihr 3 Millionen geraced habt und mit der Begründung sozusagen die Internationalisierung weiter voranzuschreiten. Ne? Und war es für dich musstest du dich persönlich brechen, um das sozusagen zu machen? Weil, so wie ich herausgehört, warst du schon sehr stolz darauf, dass ihr das gebootstrapped habt, aus eigenem Cashflow finanzieren konntet. Und du ja auch richtigerweise gesagt hast, sobald du einen Investor drinne hast, bestimmt der halt, wo es lang geht. Ne? Und du hast es im Prinzip nicht mehr selber in der Hand. Wie kannst du uns vielleicht durch diesen Prozess ein bisschen mitnehmen und wie das für dich auch als Mitgründer sozusagen war?
Also, wie gesagt, super stolz, dass das auch über 5 Jahre so funktioniert hat. Ich meine, auch damals bis zu 40 Leute oder waren wir dann schon zu dem Zeitpunkt oder vielleicht noch mehr, ich weiß es gar nicht. Und das war natürlich schon grandios. Was dann aber war, ist natürlich, also ich habe es ja dann erwähnt, kurz nachdem wir gegründet hatten, war halt DeepCrawl, Botify sind da entsprechend an den Start gegangen. Und da war es halt so, dass die Geld geraced haben, ne, und hatten dann natürlich auch tiefere Taschen, ne. Und klar, ich meine, Bootstrap ist ja halt auch nice, aber du kannst dich jetzt natürlich nicht verbiegen entsprechend. Ne? Du musst sowieso jeden Pfennig halt dreimal umdrehen und wirklich auch sehr genau schauen, wo investiere ich das rein, was auch gut ist, weil es zwingt dich dazu, auch wirklich sehr gut zu arbeiten, sehr genau zu monitoren, ja, ob dein investiertes Geld entsprechend auch, auf jeden Fall, also das erreicht hat, was du damit erreichen wolltest. Aber es war dann halt schon, dass wir gesehen haben, die Konkurrenz, genau, gibt einfach jetzt mehr Gas, ja. Und du weißt ja auch wieder, wie es da draußen ist, ja. Da draußen gewinnt nicht unbedingt das beste Produkt, ja, sondern sehr häufig der, der am lautesten schreit, ja. Und so ist es halt wirklich. Und die konnten halt wirklich deutlich lauter schreien, als wir, was für uns zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich auch so schlimm war, weil wir sind unglaublich gut durch Word of Mouth gewachsen, was wir übrigens immer noch tun. Also Word of Mouth, wir machen ja immer noch fast kein Marketing, ja, also wenn du jetzt mal unsere tägliche Dosis da irgendwie aus der Equation nimmst, was ich jetzt auch nicht wirklich als Marketing in dem Sinne jetzt sehen würde, ja, aber könnte man jetzt natürlich so formulieren und, aber wir machen immer noch sehr wenig Marketing, wir gewinnen unglaublich viele Kunden durch Word of Mouth, weil das immer unser Anspruch ist, wirklich also einen richtig guten Job entsprechend halt auch zu machen. Und den Leuten wirklich zu helfen, erfolgreicher zu sein. Ne? Also nicht einfach nur eine Software verkaufen, sondern wirklich zu helfen, erfolgreicher zu sein, weil dann nutzen sie die Software weiter und dann empfehlen sie auch die Software. Ne? Also damit sind wir immer gut gefahren. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, die anderen können auf einmal viel lauter schreien. Zu dem Zeitpunkt haben wir dann ein Kaufangebot bekommen, also eine britische Firma wollte uns kaufen und was wir dann zum Glück nicht gemacht haben, weil das war, oh Gott, das ist eine ganz andere Geschichte, aber das war auch wirklich total horrible. Entsprechend aber natürlich, genau, überlegt man sich das entsprechend sehr gut, aber genau in dem Moment haben wir halt gesehen, wir haben da was und wir sind noch nicht am Ende. Also das ist nicht so, dass es so, das plateaut jetzt und so, keine Ahnung, alle anderen sind lauter, sondern nee, wir haben eine geile Tech, ja. Wie gesagt, wir können halt nicht hier die lautesten sein oder auch nicht mitschreien entsprechend, aber wir haben eine geile Tech, wir haben geile Kunden, wir haben eine super Position auch im deutschen Markt. Eben halt nur im Deutschen erstmal, aber nichtsdestotrotz, wir haben eine sehr starke Marke, damals auch wirklich, ich muss wirklich sagen, einen Love-Brand, ne, wenn man auch wirklich sieht, was wir auf der Demexco da auch immer für Massen da quasi, also wir waren wirklich so die Go-To-Base auch auf der Demexco, ja, das war richtig geil. Also wir waren damals schon echt ein Love-Brand, das hat wirklich Spaß gemacht und wir haben dann schon einfach das Potenzial gesehen und deswegen bereue ich das also kein bisschen, dass wir dann an dem Punkt gesagt haben, erstens, also nein, wir wollen nicht verkaufen und zweitens, let's do it, jetzt raisen wir Geld und jetzt greifen wir da entsprechend halt auch nochmal an. Also von dem her, es war sozusagen in dem Sinne fast schon alternativlos, ja, also weil du könntest jetzt ab dem Zeitpunkt nicht mehr Bootstrap weitermachen, ja, weil du ja, ich meine, klar, du kannst dann natürlich sozusagen ein Business bauen, sozusagen, was dann auf einem bestimmten Level irgendwie auch ganz okay, ganz spannend dann sozusagen auch für die Leute ist, zum Beispiel auch, was der Schwarz-Tobi mit Audisto macht, ne, ist ja ein anderes Business-Model und ich kann mir vorstellen, für Tobi ist das sensationell, quasi, wie er das macht, aber wie gesagt, wir hatten da einfach eine ganz andere Vision entsprechend und an dem Zeitpunkt hat es sich wirklich sehr gut angefühlt, jetzt mal wirklich da diesen Angriff zu starten und vor allem halt auch mal diese Erfahrung eben halt auch zu machen und dafür bin ich unglaublich dankbar. Also ich weiß, ich würde das nie wieder machen, ja? Also nie wieder quasi investorengestütztes Business entsprechend machen, aber das bin auch ich eben als Typ, ja, also genau. Aber nichtsdestotrotz, diese Erfahrung, die man da macht, ist schon geil, ja. Und das ist so ein bisschen so, wie hat Winston Churchill mal gesagt, Erfolg ist, von Misserfolg zu gehen, ohne die Begeisterung zu verlieren. Ja, also, ja, weil wenigstens lernt man was. Und wie gesagt, und man muss halt auch diese ganzen Fehler machen, ja, um sie halt später sozusagen nicht nochmal möglich zu machen. Auch das hat, glaube ich, Sergey Brin hat das mal gesagt, ja, die einzige Möglichkeit, Erfolg zu haben, ist zuerst viele Misserfolge zu haben. Also es ist so wichtig, glaube ich, ne, diese Erfahrungen halt entsprechend halt auch zu machen, auch wenn es sehr häufig sehr schmerzhaft dann entsprechend halt auch ist. Aber all in all, wie gesagt, bereue ich diese Entscheidung auf keinen Fall. Ich meine, deswegen sind wir da, wo wir jetzt sind. Ja, und das ist super. Ja, also von dem her, aber das war schon ein harter Ritt.
Ja. Glaube ich ja. Ich kenne das Software-Business auch, insbesondere ja, mit Investoren gestützt, ist schon kein leichter Ritt auf jeden Fall. Was mich total nicht berührt, aber wo ich wirklich lange drüber über dich nachgedacht habe, ist, als du mir auch erzählt hast, dass du dich als aus der Geschäftsführung zurückgezogen hast und sozusagen Customer Success machst, zusammen auch mit dem Alex, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Genau. Und das fand ich so, wow, krass. Ich meine, der Markus Tandler, weißt du, internationaler SEO-Superstar, baut sozusagen mit Partnern diese Software auf. Und ich meine, jeder mit einem halbwegs großem Ego würde sagen, alles klar, ich bin hier der CEO von Right und ich baue jetzt hier diese Software, internationalisiere. Und du hast aber für dich selber erkannt, dass das nicht deine Stärke ist und du lieber weiter SEO machen willst und deine Fähigkeiten sozusagen den Kunden von Right viel besser näher bringen kannst und deine Stärken viel besser in das Unternehmen reinbringen kannst, indem du halt SEO weitermachst. Was ich war total baff, als du mir das erzählt hast. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, warum du diese Erkenntnis hattest und warum dir das so wichtig ist oder nicht wichtig ist, da in der Geschäftsführung. Na klar, hast du wahrscheinlich noch dein Stimmrecht, aber da jetzt im operationalen Doing da nicht so tief mit drin zu sein.
Ja, es war da wirklich, also wie gesagt, schon super spannend. Also 5 Jahre Bootstrap und dann, wie gesagt, noch 3 Jahre mit Investoren. Ich war ja 8 Jahre quasi da in der Geschäftsführung. Ich habe super viel gelernt. Also wirklich super viel gelernt. Also und vor allem halt, dass ich das nie wieder machen will und vor allem, dass mir das nicht liegt. Ja, weil ich meine, damals auch, das waren dann 140 Leute oder was weiß ich auch immer, was wir da halt hatten. Und was du dann halt am Ende hast, ja, du managst halt, ja. Und vor allem, du managst halt auch Leute. Also bitte nicht falsch verstehen, aber generell, ich interessiere mich eigentlich grundsätzlich sehr wenig für andere Menschen. Ja, also nicht falsch verstehen, ja, aber ich interessiere mich für Themen, für Konzepte, für Ideen, ja, aber grundlegend, also ich war auch noch nie Fan irgendwie von jemand oder was weiß ich auch immer. Klar, ich finde jetzt zum Beispiel Magnus Carlsson super, super Schachspieler oder was weiß ich auch immer. Aber ich sage nicht, Magnus, und ne, also das liegt irgendwie nicht so in meinen Genen entsprechend. Also ich will nicht irgendwie auch die Nebenrolle in irgendeinem Film von irgendjemand anders spielen, sondern ich spiele die Hauptrolle in meinem Film, ja. Also, und genau, also und das ist halt schon, man hat unglaublich viele Probleme anderer Menschen halt auf einmal. Und man macht diese Probleme auch zu seinen eigenen Problemen, ja. Ich weiß auch noch so häufig, wo dann Leute und will kündigen oder hatte einen schweren Unfall oder was, du hast ja so viele, ich kann es gar nicht so ad hoc irgendwie da halt sagen, wie viele Sachen du halt hast, ne? Und du machst das immer zu deinem eigenen Problem. Du machst immer dann quasi dich da, ja, du gehst einfach auch manchmal aus dem Büro und ja, und was macht mir Spaß? Wo bringe ich meinen Value? Als SEO. Ja, ich bin halt SEO. Ich bin das klassische One-Trick-Pony. Ja, ich kann halt nicht viel anders. Sagt meine Frau immer. Ja, und genau das ist es halt irgendwie. Und da bringe ich halt auch den meisten Value. Und es war schon sowieso schon immer so, dass eigentlich der Andi, der Geschäftsführer entsprechend halt war, weil er interessiert sich auch wirklich dafür, Geschäftsentwicklung, HR, Finanzierung, wie sie das interessiert ihn. Deswegen hat er ja dann auch Bits and Pretzels entsprechend halt gegründet, ja, also dieses Founder Festival, wo es ja um alle Facetten des Founding, also vom Gründen von einem Unternehmen, vom Hochskalieren von einem Unternehmen entsprechend halt geht. Das sind genau seine Themen, ja, und deswegen, ja, genau, hat er natürlich auch da so einen geilen Job gemacht, weil er sich auch dafür interessiert hat, weil er unglaublich viel gelesen hat, immer noch unglaublich viel liest. Er versucht immer besser zu werden, quasi als Geschäftsführer, als Manager. Und bei mir ist, ich bin halt SEO. Ja, ich bin halt SEO. Das macht mir am meisten Spaß. Da bin ich am stärksten. Ja, weil warum mache ich irgendwas? Also ich meine, ich hatte das auch so, zum Beispiel nach Corona war dann so ein Meeting, wie kommen wir jetzt irgendwie wieder zurück ins Office und was müssen wir da irgendwie mit desinfizieren und was weiß ich auch immer. Und ich sitze in dem Meeting, das ist so ein 4-Stunden-Meeting, ja, und ich sitze in dem Meeting und muss eigentlich gerade noch für einen Kunden quasi das Audit machen und so. Und ich denke mir, was höre ich mir da eigentlich an? Ja, und was mache ich denn hier? Ja, während da habe ich eigentlich die Arbeit, wo ich auch wirklich Value bringe, entsprechend. Und so ist dann wirklich so diese Entscheidung entsprechend gereift. Und das Zweite war dann auch noch, dass ich natürlich, also ich meine Kinder sind geboren worden in dieser gesamten On-Page-Org-Zeit. Und das ist auch so das typische, glamouröse Startup-Life. Ja, wo wir mussten damals, also wir sind ja damals durch den German Accelerator, sind wir ja nach San Francisco, haben wir da quasi 3 Monate quasi ein Office gewonnen und Coaching und alles. Und meine Tochter wurde geboren und ich musste 3 Tage später für 3 Wochen da quasi nach San Francisco. Ja, das ist scheiße, ja. Also ja, also klingt halt immer so Ding, aber nee, du bist halt du und du musst es halt machen, ja. Das macht halt sonst keiner, ja. Und an dem Zeitpunkt war es halt auch schon, ich hätte noch ein bisschen mehr, gerne mehr Zeit mit meinen Kids, solange ich halt noch cool bin oder solange die mich halt noch cool finden, ja, weil das kommt früh genug, dass sie mich dann nicht mehr cool finden. Und ich hatte halt bis zu diesem Zeitpunkt immer so ungefähr so 20% Geschäftsführungsaufgaben. Und mit diesem, also es war ja dann quasi die, also quasi die große Series A dann halt, war dann halt für mich die Möglichkeit, dass ich quasi aus der Geschäftsführung rausgehe, kann mir quasi diesen Tag, diese 20% frei blocken. So habe ich mir zwei Nachmittage quasi, also ich brauche ja keinen ganzen freien Tag, sondern es geht ja nur um die Nachmittage quasi. Und so habe ich meistens immer Dienstag, Donnerstag, Nachmittag frei. Da ist meine Frau in der Schule, meine Frau ist ja Lehrerin, ist in der Schule. Ich hole die Kids ab und danach, wir ziehen rum, geht auf den Spielplatz oder was weiß ich auch immer. Ich habe nicht mal mein Handy dabei, ja, und wir haben einfach Spaß. Also es ist natürlich auch super Work-Life-Balance in dem Moment. Aber es war wirklich sozusagen, ich war frei von diesen Themen und ich kann mich damit zu 100% auch wirklich darauf konzentrieren, wo ich den meisten Value bringe. Und das ist einfach in der Arbeit mit den Kunden, für unsere Kunden. Und das liebe ich, ja, weil ich immer noch, ich mache jeden Tag SEO, ja, und wirklich. Also nicht nur Theorie, sondern praktisches SEO. Ja, ich darf unglaublich viele Daten sehen. Ja, es ist einfach sehr grandios. Ja, weil wir sind ja auch keine Agentur. Ja, sondern ich meine, du kannst wirklich. Ja, also jetzt kommt Kunde XY. Also wir arbeiten ja glücklicherweise mit so vielen reputablen Webseiten da zusammen. Und sagst so, ja, hier, du hast jetzt 16 Stunden Zeit. Mach also hier keine Ahnung, was die Aufgabe ist. Core-Update zum Beispiel, ne, 16 schon Zeit, mach hier mal quasi halt die Analyse und dann siehst du diese ganzen echten Daten, ja, also nicht nur irgendwie mit Systrix dann irgendwie, na, mal gucken, irgendwie, was ist wahrscheinlich passiert, sondern real, ja, und wie gesagt, bist nicht Agentur, musst dann also nicht noch Jira-Tickets schreiben und was weiß ich auch wie immer nachhalten, ja, sondern darfst schlaumeiern, ja, und eher kreativ, ja, wirklich da, ja, also wirklich für, es ist ja dann auch meistens, was bei mir landet, nicht so das Standardzeug, ja, sondern wirklich, also du brauchst eine kreative Idee oder du musst wirklich bestimmte Muster finden, ne, irgendwie, die vielleicht andere nicht sehen. Also genau, also ich liebe es. Es ist wirklich geil, weil ich jeden Tag wirklich SEO machen darf. Und genau, also. Also alles richtig gemacht, würde ich mal sagen, ja.
Naja, du bist ja aber, also ich, so wie ich dich wahrnehme, ja sehr ausgeglichene Persönlichkeit und klar, ich meine, das hängt natürlich alles damit zusammen, ne? Arbeit, Familie und so weiter, das sind, wie hat der Olaf Kopp hat das mal so schön beschrieben, das ist wie so ein Stuhl, ne? Vier Stuhlbeine sozusagen. Und wenn eins, also ein Stuhlbein ist Familie, das andere ist Beruf und so weiter, und wenn eins davon wegbricht, dann sitzt du halt nicht mehr gerade. Ne? Und absolut. Das muss man schon auf jeden Fall, da muss jeder ein bisschen auf sich selber gucken. So.
Ist absolut.
Du, definitiv. Man kann ja auch sagen, so würde ich das zumindest bezeichnen, dass du ja auch so ein wahrscheinlich so ein deutscher Exportschlager bist, würde ich sagen. Weil wenn man jetzt so international guckt, SEOs, ne, dann hast du in Amerika zu dem Zeitpunkt dann noch natürlich viel größer Rand Fishkin, du hast den Critchlow in England, du hast Aleida in Spanien und so weiter. Und wenn man an Deutschland denkt, dann denkt man halt an Markus Sandler, weil du halt auch international so eine Reputation hast und halt früh dabei warst und auch früh diesen ganzen Konferenzzirkus, sage ich mal, mitgemacht hast und ja sehr, sehr viel gesprochen hast auf vielen internationalen Konferenzen. Hast dich jetzt aber auch ein bisschen zurückgezogen. Ne? Hast da auch die SEO.com, wo du ja jedes Jahr auch immer die Keynote gesprochen hast, machst du jetzt nicht mehr. Das macht jetzt der Bastian Grimm. Und ich habe irgendwo auch in einem Interview gehört, dass du dir das jetzt selber noch aussuchst, vielleicht einen Monat oder so, die du nur machst, vielleicht ist es jetzt weniger. So, aber das hat auch alles mit dieser Work-Life-Balance und Familiengeschichte zu tun, weil du bist ja sonst eigentlich ja nur unterwegs.
Also da ist es auch noch so, also das Speaking-Thema ist noch ein bisschen anders. Also da ist ja immer so, klar, ich habe das sehr früh angefangen. Ich meine, ich habe ja wirklich damals schon 1998 für Geschäftskunden der Deutschen Post AG da Seminare zum Thema SEO quasi gehalten, also SEO in Anführungsstrichen.
Das ist dieses Seminar, wo du gesagt hast, als dich jemand gefragt hat, ob du Google kennst und du gesagt hast.
Ach so, also, genau. Also das ist da auch passiert. Also es waren ja sehr, sehr viele Seminare. Die habe ich auch in ganz Deutschland damals gehalten. Genau, das war in Augsburg ein Seminar. Genau, was du da gerade ansprichst, das war 99 oder so, wo dann jemand, weil ich habe ja immer über Alta Vista und Yahoo geredet, weil Google war ja noch nicht in Deutschland gestartet, das war erst 2000. Und da kam halt jemand und hat gesagt, hey, kennst du denn Google? Und ich habe noch nie davon gehört. Ja, und dann so, ja, und dann da muss man seine Seite nicht mal anmelden. Ja, und ich so, was für ein Schmarrn, ja, wie soll denn dieses Google wissen, dass meine Seite überhaupt existiert? Und der so, ja, die folgen den Hyperlinks. Also krass, ja, also wirklich total abgefahren. Genau, aber wie gesagt, das habe ich da am Anfang gemacht und bin dann ja eben so ein bisschen da reingerutscht. Ich bin ja 2004 auch nach Amerika gegangen und damals ja noch, ich meine, die SES San Jose, SES New York, ich meine, das waren 6.000 Leute, ne? Das war natürlich, das war ja unglaublich. Das ist ja gar nicht mehr, wie es auch heute entsprechend ist. Man muss ja mal wirklich sagen, in Amerika gibt es keinen wirklichen großen SEO-Event mehr. Ne, ich meine auch die PubCon, na, das waren weniger Leute als mein G50. Ja, also ich meine, das ist wirklich ja sehr, sehr schade, obwohl ich da auch wirklich sagen muss, dass sie den PubCon-Brand wirklich kaputt gemacht haben. Aber da habe ich, ja, ganz, können wir selber eine ganze Woche drüber reden, quasi, was da passiert ist. Aber nichtsdestotrotz, ne, damals war das natürlich noch eine ganz andere Zeit und das war natürlich auch grandios und wie du das so sagst, ne, da kommt ja Leda aus Spanien und Ding, also und die Konferenzen wollen das ja auch, so dieses internationale Publikum, obwohl ich da sagen muss, ne, ich war da nicht der Erste in Amerika und viel bekannter war da der Thomas Bindel zu der Zeit auch noch. Also der Thomas hat damals da noch viel mehr eigentlich gesprochen als ich. Also ich kam dann sozusagen eher dann im Windschatten rein. Und heutzutage sowieso anders. Das heißt Markus Tober und Bastian Grimm oder so. Also die haben da natürlich noch eine deutlich größere Reputation, weil ich eben auch nicht mehr speak und beziehungsweise auch Social Media einfach nicht viel mache, weil ich bin halt auch nicht wirklich Social on Social Media. Ja, also bis auf unser Videoformat, was wir da halt machen. Aber mir ist es halt auch zu dumm, sorry. Doof gesagt. Dabei interessiere mich halt auch so wenig dafür und konzentriere mich lieber auf andere Sachen. Aber mit dem Speaking ist halt wirklich so, wenn du das mal ganz nüchtern siehst, ja, und ich habe ja damals diesen, es war ja wie der Wanderzirkus, ja, also wir waren ja wirklich so eine bestimmte Gruppe an Leuten und ja, den Monat da und oh, nächste Woche sehen wir uns hier, ah, und in 3 Wochen ist er schon wieder da und in 5 Wochen ist schon wieder da. Es waren ja so viele Konferenzen auch, da sind ja überall waren Konferenzen und wir sind überall, wie so der Wanderzirkus, sind wir da irgendwie da um die Welt und da haben da quasi unsere Vorträge gehalten. Aber mal netto, ja, was unterm Strich übrig bleibt, ja, ist Twitter-Follower. Ja, oder also, ne, also du generierst halt, ja, Twitter-Follower oder Leute, die dich auf LinkedIn connecten oder so, oder auch Klaköre, ja, die dann sagen, ja, Markus Tandlos ist ein guter SEO, aber auch das brauche ich nicht. Also ich sozusagen, also das ist nicht sozusagen hier mein Ziel, dass die Leute sagen, irgendwie, Markus Tandler ist ein toller SEO. Entschuldige mal, SEO hat quasi das Ranking im Beruf, ja, also wenn ich auf Platz Nummer 1 stehe, da weiß ich, ich bin ein guter SEO, ja, also da brauche ich niemanden mehr, der mir das von extern sagt, ja, also und das ist ja nochmal, das ist ja auch wirklich, ja, stimmt doch, und das ist ja auch wirklich, ja, das absolut, ist ja real, okay. Ja, das ist ja real, man erzählt nicht einfach irgendwas, sondern man macht's und man schafft's, ja, also und deswegen, also war das für mich auch immer etwas, was mich jetzt nicht irgendwie so gejuckt hat, aber nichtsdestotrotz, klar, ich meine, du bist jung, reist um die Welt, ne, wirst da auch überall eingeladen und was weiß ich auch immer. Ich habe ja dann auch so ein für Vorträge auch schon wurde ich auch schon bezahlt und so, ne, das ist natürlich sehr grandios quasi, aber netto, wie gesagt, ja, hast du halt Twitter Follower gekriegt. Also du kriegst auch keinen wirklich so Business jetzt auch dadurch. Also die Leute kommen ja nicht dann nach dem Vortrag, oh, sie müssen jetzt unbedingt SEO für uns machen und hier ist viel Geld oder ja, jetzt kaufen wir Riot, weil wir jetzt sie gehört haben oder so. Klar, es ist ein Lead-in oder es ist immer so ein Brand, also ein Brand-Kontakt, ne? Und natürlich hilft das auch alles, ja, das will ich ja gar nicht sagen, aber man netto unterm Strich kommt sehr wenig wirklich auch Zählbares dabei rum für unglaublich viel Arbeit. Ja, unglaublich viel Arbeit. Ja, weil es ist ja auch wirklich so, gerade ja, also du gerade ja auch sozusagen auch mein eigener Anspruch ist ja auch wirklich, ja, also es muss halt immer wirklich geil sein, ja. Also ich will nicht ich so immer, ja, war ganz nett, sondern es muss immer geil sein. Ich habe diesen, also wirklich da so ein bisschen überbordenden Anspruch, bin da auch wirklich vielleicht manchmal so Opfer meines eigenen Anspruchs, ja. Ich meine, zur SEOCom-Keynote habe ich effektiv quasi, also am Ende für eine Minute on stage habe ich 1 Stunde Vorbereitung. Ja, und wenn man dann mal das Ganze sieht über 45 Minuten, ne, dann hast du halt 45 Stunden Vorbereitung, die du neben deinem Job noch irgendwie machen musst oder was weiß ich auch immer. Und das ist dann halt so, wo meine Frau schon quasi die Kids genommen hat und übers Wochenende zum Opa nach Österreich gefahren ist. Ja, was super ist, also dass meine Frau also quasi mir da den Rücken frei hält und das sagt, hey, du musst dich jetzt konzentrieren, du musst das jetzt machen. und kannst jetzt quasi mal das Wochenende durcharbeiten, quasi, ne, das ist toll. Aber auf der anderen Seite fand ich scheiße, weil meine Frau und meine Kids sind in Österreich beim Opa, wo ich auch gern wäre, ne, und ich mache jetzt das, ja. Und bei der SEO-Kamp war es halt immer so, ich habe immer im Olli gesagt, also solange die Leute sagen, ja, also das war der beste Vortrag, das war geil, komme ich im nächsten Jahr wieder. Und aber bei 10 Jahren war dann wirklich einfach so für mich der Zeitpunkt, ich glaube, das ist jetzt so einfach ein guter Zeitpunkt zu gehen, so nach 10 Jahren das auch mal auch abzugeben, auch wenn die Leute dann sagen, es ist gut, trotzdem, es gibt so viele gute Leute da draußen, ne, und ich will mich, sehe mich eher dann sozusagen in der Rolle, andere Leute quasi auf die Bühnen zu bekommen, andere Leute auch zu empowern, ja, weil, wie gesagt, die Leute haben mich so lang und so häufig schon gesehen, die müssen nicht schon wieder den Tandler sehen, ja, lieber neue Leute, neue Ideen, neue Sachen, also das, wie gesagt, das finde ich einfach dann auch persönlich einfach deutlich, deutlich spannender. Und war dann natürlich auch jetzt, ich meine, das war noch prä-Covid, war das natürlich auch dann durch Zufall der perfekte Zeitpunkt, quasi, wo ich dann quasi die SEO-Com Keynote abgegeben habe. Und ich bin super happy, ja, als auf die SMX München, ja, SEO-Com und immer sonst wäre ich davor super nervös und super viel Arbeit irgendwie, die man davor reinstellen kann. Und jetzt kann ich wirklich so komplett mich auf eine SMX freuen, ja, und hab 2 tolle Tage, eine SEO-Com, kann ich mich einfach drauf freuen, hab tolle Tage. Also grandios. Genau, obwohl, ich werde ja damals die Izzy ja quasi recruited als Speakerin. Wir wollten sie ja damals auch dann quasi auf den Circuit halt schicken, dass quasi die Izzy für uns, für Ride quasi dann Vorträge hält. Und dann kam Covid. Also das hat sich dann auch wieder alles geändert. Genau, aber wie gesagt, grundsätzlich, also ich bin super happy und genau, also
kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich habe natürlich nicht in der Menge, wie du Vorträge gehalten, aber ich hatte auch eine Zeit lang, wo ich richtig Bock drauf hatte, ne? Da ich wollte das richtig und der Aufwand, der dahinter steckt, ist super krass für das, was du am Ende da ja vielleicht ein bisschen Fame rauskriegst, aber das lohnt sich tatsächlich wirklich nicht.
Und vor allem, wenn du dann halt auch ein introvertierter Typ bist, ne? Jetzt sagen die Leute, hä, was? Wie introvertiert? Sieht ja überhaupt gar nicht so aus, aber ich meine, der Olaf Kopp, ich glaube, der hat es sogar in deinem Podcast mal gesagt, ich weiß gar nicht, ich fand es sowas von cool, wie der Olaf das gesagt hat, weil das stimmt spot on. Also introvertiert heißt ja jetzt nicht irgendwie, dass du jetzt auch so auf der Bühne agieren kannst, aber introvertiert ist, woraus ziehst du Kraft? Ziehst du Kraft aus alleine zu sein, ja, oder ziehst du Kraft daraus, unter Leuten zu sein? Viele Leute ziehen Kraft daraus, auf der Bühne, immer jeden Tag auf einer Party, in der Bar oder was weiß ich. Also sie brauchen immer Leute um sich rum, ja. Und wie gesagt, ich ziehe halt meine Kraft wieder aus alleine sein, ne, und reflektieren, entsprechend meditieren, und wie gesagt, man kann das schon, aber es zehrt unglaublich viel Kraft, dieses auf der Bühne sein und mit so vielen Leuten auch zu interagieren. Und das war nochmal was ich dann noch mehr gemerkt habe, wie krass das halt für einen selber auch ist, ja.
Ich finde vor allen Dingen bei dir sowieso so krass, du bist ja so ein Hans Dampf in allen Gassen, oder warst zumindest so ein Hans Dampf in allen Gassen. Du hast ganz viele Formate auf Konferenzen, hier, da, Podcasts und so weiter. Umso überraschender fand ich, dass du jetzt abseits von SEO, das habe ich auch in einem Podcast gehört, du hast mal ein Hollywood-Drehbuch versucht an Hollywood zu verkaufen. Erstmal die Frage, worum ging es in diesem Drehbuch und was hat es auf sich mit der Geschichte?
Wahnsinn, was du da für Geschichten rausziehst. Also, das ist auch, also das ist über 20 Jahre her. Das ist eine so riesige Geschichte und über so viele Jahre, wie kann man das jetzt kondensiert irgendwie wiedergeben? Also, grundsätzlich war es so, als ich Psychologie studiert habe, hatte ich mal in einer Vorlesung eine ziemlich komische Idee für eine Mechanik in einem, also quasi für einen Film, also was, also eine sehr extreme Situation, ne, wo du sagst, sowas könnte man als Film, wäre das, also damals kam Fight Club oder was war's, 7 von David Fincher, großer David Fincher Fan, und irgendwas hatte halt damals mein Professor gesagt, und ich hatte dann diese Idee, so boah, diese moralische Entscheidung, die da jemand treffen muss, ist unglaublich schwer und das wäre so ein perfekter Einstieg für so einen Film und dann irgendwie, ne, träumst du dann irgendwie so weiter und das war eine coole Geschichte und da hatte ich ja damals auch noch bei Alles wird gut gearbeitet, wie gesagt, da haben wir für Fernsehen gearbeitet und irgendwann hatte ich mal so einen Fernsehproduzent und dem habe ich das erzählt Und dann sagte er zu mir, wow, das ist eine super Geschichte, aber das ist nicht Fernsehen, das ist Silverscreen, ja. Und ich so, aha, okay, ja, und jetzt? ja, total skurril und boah, das hat jetzt so viele Facetten. Also ich bin dann über eine Freundin, die war Stewardess, die hatte einen Filmproduzenten mal in der ersten Klasse und die kannte mein Buch, dann hat sie mit dem geredet, dann sind wir mal nur über Nacht nach Los Angeles geflogen, um uns mit diesem Typen zu treffen. Super skurril, daraus ist nichts geworden. Also wirklich, das klingt alles so, oh, ich habe mal ein Drehbuch nach Hollywood verkauft. Ja, also am Ende war es so, aber da waren halt 7 Jahre, ne, also ja, also wirklich viel immer wieder neue Probleme quasi. Aber genau.
Also du hast es verkauft oder du hast es verkauft?
Ja, ja, genau, am Ende schon, ja, ja, am Ende schon. Also ja. Am Ende war es noch krasser. Also am Ende war es halt so, dass wir quasi dann in Kontakt gekommen sind mit Andreas Schmid. Andreas Schmid hatte damals für Monster einen Oscar gewonnen, hat zum Beispiel auch für Süßkind Parfüm hat er verfilmt. Der hat mit Justin Timberlake hat der, wie heißt der Film? Der ist auch richtig gut. Ach, ich weiß nicht mehr, Entschuldigung. Also hat einiges super gemacht, einige super Filme. Damals gab es ja noch diese Filmförderung, also da wir im Filmfonds, also ich kenne mich damit nicht aus mit dem Finanziellen, diese Filmfonds, also da wurden quasi von Deutschland, wurden Filme gefördert. Aber das Problem war eigentlich, dass sie diese Filmförderung dann eigentlich nach Hollywood, also dass sie damit Hollywood-Filme gefördert haben, was eigentlich total Blödsinn ist. Ich habe das auch nicht ganz verstanden. Was da hier wirklich halt gemacht wurde, aber das war, wie gesagt, Andreas Schmid war da ganz groß quasi in diesem Spiel und wie gesagt, ich hätte auch noch nie jemand getroffen, der einen Oscar hat, also der stand da bei ihm da auf dem Tisch, ja, also abgefahren, was für ein Typ, auch total beeindruckender, also ja krass, ich habe noch so viele Geschichten, aber egal, weiß wie rum. So, auf jeden Fall hatte ich quasi die Möglichkeit, diesen Typen zu treffen und habe da meine Chance genutzt und habe ihm halt quasi angerissen meine Geschichte, habe ihm die erzählt. Und er hat gesagt, finde super spannend. Und ich so, ja, krass. Und dann, ja, ich hätte dafür gerne mal eine Synopsis und ein Short Treatment. Also du hast im Drehbuch hast du eine Synopsis, also das ist quasi in zwei Seiten ungefähr beschreibst du den Film. Das Short Treatment ist quasi wie ein Drehbuch, aber ohne Regieanweisungen und ohne Dialoge. Also es geht nicht genau darum, wie es gefilmt wird, es geht nicht darum, genau was die sagen, sondern der ungefähre Ablauf, damit du auch sehen kannst, was brauchen wir, was für Settings brauchen wir, wie viele Locations brauchen wir, weil daraus kannst du ja auch was weiß ich, du hast 10 Locations und brauchst irgendwie Flugzeuge, Helikopter und so, ne, dann, also kannst du ein bisschen so das Budget entsprechend natürlich, was ist, oder es ist ein Kammerspiel, ja, du kannst das quasi in einem Raum entsprechend halt aufführen oder wie auch immer. Und ich dann halt auch, okay, ich habe natürlich nicht gesagt, dass ich nicht weiß, was das ist, sondern habe gemeint, ja klar, mache ich. Und dann habe ich jemand gesucht, der das kann. Und dann habe ich den Carsten gefunden. Also ich habe ja damals für Alles wird gut noch, also hatte ich ja Kontakte sozusagen für Fernsehen halt arbeiten. Und der wiederum hatte Erfahrung für auch im Filmbereich. Der hat zum Beispiel Ein Bund fürs Leben gemacht, auch so ein deutscher Film mit Stein, mit dem, weißt du, der war mal dick, ist jetzt, glaube ich, nicht mehr dick. Darf man das überhaupt sagen, dass jemand dick war? Keine Ahnung, er war wohlbeleibt. Axel Stein, so hieß der, genau, Kein Bund fürs Leben oder so, hat er geschrieben. Also der hatte auf jeden Fall Erfahrung, wie man überhaupt Drehbücher schreibt. Und dem Carsten habe ich dann, wie gesagt, habe ich kennengelernt, habe mir auch meine Geschichte erzählt, der fand das auch super spannend. Und der hat sich dann dazu bereit erklärt, quasi, ich mache mit dir die Synopsis und das Short Treatment. Das machen wir, also das ging ja relativ schnell, sagen wir. Und das haben wir dann quasi damals dem Schmid vorgelegt. Und eigentlich war der Gedanke, dass er quasi sich dann die Rechte kauft. Und normalerweise ist das so, ne? Also normalerweise gehst du halt her, also gerade wenn du jetzt, also hier keinerlei Reputation hast in dem Bereich, ne, gehst du halt her und sagst, okay, ich kaufe dir quasi die Story ab, ja, und dann gehe ich zu meinem Drehbuchautor, den ich halt kenne, der richtig gut ist, ne, und bitte entwickel mir mal diesen Stoff. Und so ist das eigentlich normalerweise im Filmbusiness. Ne? Du hast ja auch so ein paar Writer, die ganz viele Filme da halt schreiben, die haben immer jeder Regisseur da so einen Go-To-Writer oder so ein Team, dem man dann so den Stoff gibt. Und dann sagt der Andreas Schmid, also er findet es so gut, was wir da gemacht haben, er hätte gerne, dass wir das Drehbuch entwickeln. Und er würde uns dafür bezahlen. Und das war quasi, das war das Ding. Also er hat dann quasi uns für die Entwicklung von dem Drehbuch bezahlt. Das hat dann maßgeblich der Carsten geschrieben. Also das war dann, weil, also ich konnte das natürlich auch nicht, aber wir haben immer zusammengesessen, haben das quasi besprochen, die Story, und er hat das dann quasi auf Papier gebracht. Ich habe ihm dann auch einen leicht höheren Anteil quasi dann da gegeben, aber es war trotzdem, war eine nette Summe, die wir dann da bekommen haben für diese Entwicklung. Und dann hat er quasi dieses Drehbuch gekauft, wurde auch offiziell angemeldet, ich habe auch diese Bestätigung von der Writers Guild of America und alles. Und dann ist der Andreas Schmidt da in den Knast eingefahren, weil diese ganze Filmförderungsgeschichte da irgendwie, was weiß ich, das war ja auch irgendwie da politisch irgendwie motiviert. Also er ist ja am Ende, ist ja nie, also quasi eigentlich nie belangt worden. Er war sehr lange in Untersuchungshaft und dann haben sie ihm ja immer so, unterschreib mal und dann, aber nur, dass du uns nicht verklagen kannst. Also die hatten dann immer wieder Angst, die lassen ihn raus und dann verklagt er sie und so. Und am Ende ist er eigentlich stillschweigend da wieder entlassen worden und so. Es war, wie gesagt, es war so eine politische Geschichte, aber ich weiß echt nicht, wie das und was da, also wem ich da auch glauben kann und was weiß ich auch immer. Aber für mich, also der Typ, das war schon ein integrer Typ, der hat halt etwas damals gemacht, was damals möglich war, aber was, glaube ich, nicht so gewünscht war. Und dann haben die das so versucht, so danach irgendwie halt zu fixen, was natürlich dann auch irgendwie ein bisschen komisch war, weil es auch andere gab, die das auch gemacht haben. Und who knows, ja. Also für uns war das aber auch abgeschlossen, sozusagen. Aber das war halt das Problem, dass das quasi dann nicht direkt verfilmt wurde. Und also ich muss immer noch sagen, ich glaube zu einem gewissen Teil immer noch daran, dass es irgendwann also quasi immer noch verfilmt wird. Also es liegt ja immer noch bei jemand rum und der hat ja auch Geld dafür gezahlt, für den Stoff. Er ist auch zeitlos, also das ist jetzt nicht das Problem. Aber am Ende, wie gesagt, es gehört uns jetzt ja auch nichts mehr. Also wir können jetzt ja auch nichts mehr machen, weil wir haben ja alle Rechte quasi verkauft, quasi an dem Werk. Und aber deswegen ist es quasi initial nicht verfilmt worden, ja. Genau. Aber war damals auch in Planung, da ist auch jemand, ein ganz berühmter Hollywood, hat sich dann sogar auch dafür interessiert. Ich sage jetzt mal keine Namen, weil das ist echt peinlich. Und das war auch sehr lustig, weil dann wollten die unbedingt diesen Typ und haben gesagt, ob wir den umschreiben können, den Hauptdarsteller, dass es auf den passt. Und ich so, Moment mal, der Typ ist irgendwie 40, 45 und unser Hauptdarsteller ist irgendwie 21. Wie sollen wir denn das umschreiben? Es ist wichtig, weil er muss der Sohn von dem, wie soll denn das gehen? Ja, machen sie halt. So, what? Ja, und das weiß ich noch, weil ich damals aus L.A. quasi zurückgeflogen bin mit meinem Treatment. Das war alles rot angestrichen irgendwie und ich nur so die Cast angerufen habe, du, ich glaube, wir müssen das überarbeiten. Ja, also, aber wie gesagt, aber das klingt jetzt echt natürlich total cool, wenn man das sozusagen so hier in 5 Minuten kurz erklärt. Aber wie gesagt, das war über 7 Jahre unglaublich viel Geschiss. Und wenn man das mal wieder, wie gesagt, dann einen Strich netto macht, sage ich mal wieder viel Erfahrung gewonnen. Genau, ja.
Aber du spiegelst ja in allem, was du erzählst, spiegelst du ja das Leben wieder. Ne? Dinge dauern einfach. Du hast es am Anfang gesagt, das, was du ja auch durchs Go-Go-Dancing gelernt hast, Fleiß und pünktlich sein, da sein und sich vorbereiten und so weiter. Ja. Und das Leben ist halt nicht mal irgendwie, okay, heute mache ich das und morgen passiert das. Du gründest ja nicht ein On-Page-Org oder ein Write und morgen hast du irgendwie 40 Millionen auf dem Konto, sondern das ist ja über Jahre hinweg iterativ sozusagen und immer wieder Rückschläge und so weiter. So ist
aber
das
ich bin immer noch nicht bei 40 halt. Millionen, also Spoiler Alert. Also Rückschläge, nee, ich check, hab jetzt ja, viele Jahre, check. 40 Millionen? Nein.
Ja, vielleicht zum Schluss nochmal, was bewegt dich persönlich gerade? Also jetzt mal unabhängig jetzt von deinem Job oder den Dingen, die du machst, aber was bewegt dich persönlich gerade?
Also für mich persönlich ist halt, wie gesagt, meine Familie, meine Kids sind jetzt 11 und 8. Also ich finde, das ist immer noch ein super geiles Alter. Es macht unglaublich viel Spaß. Ich weiß, es ist wirklich endlich. Also ich bin bei meinem 11-jährigen Sohn, der kommt langsam auch schon in die Pubertät. Das ist echt krass, wie früh das losgeht. Und ich habe da schon ein bisschen Respekt davor, weil ich weiß, zum gewissen Teil werde ich dann abgemeldet sein, was echt wirklich sehr schade ist, weil wir echt sehr viel auch miteinander spielen. Ja, wie gesagt, das ist im Moment genau, also finde ich wirklich, also persönlich das absolut Wichtigste für mich. Aber ich glaube, das würde jeder sagen, der Familie hat. Aber grundsätzlich auch mit Ride, ne, also wir haben schon noch eine Vision. Und wie gesagt, also wir gehen da unseren Weg und es macht unglaublich viel Spaß. Ja, weil es ja auch so, die Branche hat sich ja wirklich, also ist ja wirklich erwachsen geworden. Ja, und auch das ganze Business ist erwachsen geworden. Und das macht jetzt natürlich schon deutlich mehr Spaß, ja, also weil, wie gesagt, also man kann da jetzt wirklich auch richtig was bewegen, also von dem her macht das schon sehr viel Spaß, sozusagen auch so, ja, einfach so zu sehen. Ich meine, ich mache jetzt 26 Jahre SEO oder bin jetzt 26 Jahre in dieser Branche, einfach so auch die Entwicklung dieser Branche also anzuschauen, aber auch mit zu gestalten, ja, finde ich, macht mir unglaublich viel Spaß, ja, weil, wie gesagt, wir kamen ja halt früher vom SEO, ne, deswegen auch GoGo gemacht, weil du konntest halt damals mit SEO noch nicht viel Geld verdienen, ja, ich meine, damals war auch vor Affiliate-Marketing, wie monetarisierst du den Traffic oder was weiß ich auch immer, ja, es waren ja mehr Shenanigans, ja, und mehr vielleicht intellektuelle Herausforderungen, irgendwie da auf Platz Nummer 1 zu kommen, aber wie gesagt, verdient hast du nicht unbedingt was damit, genau, also es war ja immer, also auch daraus quasi getrieben und das ist jetzt natürlich ganz anders und ja, es ist schon toll, das alles zu sehen und wir auch alles in diese Branche reinkommen. Früher haben wir alle ins Jack the Ripper gepasst, ja, von Abacus hier veranstaltet. Ja, da hast du alle SEOs in Deutschland, waren in einem Raum. Ja, wie geil ist das? Und immer, wenn jemand Neues dazukommt, neues Gesicht, wir haben uns alle gefreut. Ja, und ja, wie kann man dir helfen? Und Dinge, ja, und das liebe ich an unserer Branche. Ne? Also du hast halt wirklich sehr wenige Anzugsträger, also beziehungsweise Charakteranzugsträger, also natürlich Berufsanzugträger sind natürlich noch völlig okay, ja, aber du hast sehr wenig Charakteranzugträger, du hast einfach dieses, ja, diese Branche, die wirklich versucht, Leuten zu helfen, die ihre Erfahrungen teilen, die ihre Rückschläge teilen, ihre Fails teilen, ja, in welcher anderen Branche hast du das, ja, und das liebe ich an unserer Branche und deswegen bin ich unglaublich stolz, sozusagen ein Teil dieser Branche zu sein und auch eben, genau, also mit sozusagen diese Branche, diese Community quasi auch mitzuentwickeln, zum gewissen Teil, ja.
Sehr cool. Ich bin sehr stolz und habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast, in diesem Podcast dich auch eher ein bisschen persönlichen Fragen zu stellen. Ich glaube, das war toll, mal hinter Markus Tantler zu gucken und mal in den Kopf reinzugucken, was ihn bewegt und was ihn gemacht hat zu dem, was er heute ist. Vielen Dank für deine Zeit, Markus. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, möglicherweise in Salzburg. Teil gerne das Taxi wieder mit dir. Euch vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao.
Ciao, macht's gut. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.